Das Gespräch mit Juliane Riemtisch wird jetzt fortgesetzt. Die Unterbrechung ist Ausschnitt aus einer Installation von Caris Wynne Evans, eine Ausstellung, die bis letzten Sonntag, 23. Mai, im Kunstverein zu sehen gewesen ist. Eine weitere Form der Installation, die du benennst, ist die kinematografische Installation, die sich tatsächlich dann aus dem Film, aus dem Experimentalfilm hervor entwickelt hat und sich vom und da gilt sozusagen auch wiederum Ähnliches wie für Dichtung oder Malerei, sich vom Realismus wie vom Didaktischen, vom Dokumentarbericht wie vom Romanhaften abzulösen, damit er in der Lage sei, der Story den Dienst zu verweigern und sogar Form und Bewegung frei zu schaffen, anstatt sie der Natur nachzubilden. Im Unterschied zu der bedeutenden Rolle, welche die entsprechenden Avantgarde-Bewegungen für das Gesamt von Malerei und Literatur gespielt haben, galten diese im Falle des Films jedoch immer eher als Randphänomene. Denn entscheidend am Film schien zunächst nicht so sehr dessen möglicher Kunstcharakter, sondern das, was ihn als kulturell-technologisches Phänomen ausmacht, die Möglichkeit, eine Welt in Bewegung erscheinen zu lassen. Dies galt weiterhin als die genuine Möglichkeit des neuen Mediums. Und da beziehst du dich auf Benjamin und Kreuz. Also in dem Sinne ist die Frage, ob der Aura-Begriff dann zum Beispiel von Benjamin da etwas zu bedeuten hat im Verhältnis zu dem, wie man den Autonomiebegriff innerhalb der Kunst wiederum fassen könnte.
Ja, ich versuche wieder in zwei Schritten zu antworten. Also zum einen, vielleicht weil wir gerade über das Theater auch gesprochen haben, dass in der kinematografischen Installation, die, ja, wie du es auch gerade gesagt hast, ihre Herkunft aus dem Experimentalfilm hat, dass in der kinematografischen Installation eigentlich ein ähnliches Moment vorfindlich ist, wie das, was ich sozusagen an Stein diskutiere, nämlich eine Verabschiedung oder ein weitgehendes Zurücktreten von dieser Funktion des dramatischen Geschehens. Man kann ja in gewisser Weise sagen, dass der Film heutzutage viele Funktionen übernommen hat des traditionellen dramatischen Theaters. Ja? Weshalb es vielleicht auch kein Zufall ist, dass die Theater selber sich vom Drama weitgehend losgesagt haben und das machen, was Hans-Dietz Lehmann postdramatisches Theater nennt. Das hat sicherlich auch zu tun mit der Entwicklung des Films und den Funktionen, die der Film in einer bestimmten Hinsicht viel besser erfüllen kann, als es das Theater je konnte, nämlich aufgrund seines größeren illusionistischen Potenzials. Ja? Und die Gegenbewegung, die sich im Experimentalfilm zeigt, macht eben eigentlich sozusagen mit dem Film was Ähnliches, was das postdramatische Theater mit dem Theater macht, nämlich eine Reflexion auf die filmischen Darstellungsmittel, auf ganz sozusagen materiell, auf das Zelluloid zum Beispiel, auf sozusagen die technischen Bedingungen auf dem Projektor. Und es gibt dann natürlich eine logische, schon von Anfang an eigentlich im Experimentalfilm, eine logische Erweiterung dieser Reflexion auch auf die räumliche Anordnung im Kino. Ja? Also die Installation ist die Form, in der sich dieses Dispositiv des Kinos, also eine bestimmte Sitzanordnung, eine frontale Sitzanordnung, eine bestimmte Projektionssituation, in der sich das reflektieren ließ. Ja? Also der Projektor stand im Raum, wurde als solcher gezeigt. Die Betrachter hatten erstmal keine oder haben ja in den meisten Fällen keine feste Sitzposition, sondern bewegen sich in einer bestimmten Weise zu dieser Projektionssituation. All dies geht, also sozusagen die Verbindung ist, glaube ich, klar, nicht? Also die Zusammenhang zwischen der Reflexion auf die filmischen Mittel im Experimentalfilm und der Erweiterung, die das erfährt in der kinematografischen Installation in diese räumliche Situation hinein. So, in den Aura-Begriff betrifft, da denke ich, dass den ja sozusagen Benjamin
die
gerade bei
die physische Struktur eigentlich dieser auratischen Kunst, also ob es diesen sozusagen, inwiefern man das in Bezug auf den Kunstwerkaufsatz von Benjamin verstehen kann, wenn man eben die philosophische Ästhetik als eine Form der Kritik auch verstehen kann in Bezug darauf, wie man Kunstkritik dann auch mit einem veränderten Aura-Begriff in einem nachmetaphysischen Zeitalter sozusagen versteht. Also so würde ich das.
Ja, also ich meine, ich versuche den Aura-Begriff ja zu rehabilitieren ein Stück weit, was ja auch Adorno gegen Benjamin immer wieder versucht hat im Übrigen, also so neu ist das nicht. Aber ich versuche ihn eben zu rehabilitieren in Bezug auf dieses Entzugsmoment, ja? Also dass Kunst uns im Grunde verführt durch ihren Entzug, also durch den Umstand, dass unsere Verstehensversuche dort nie zum Abschluss kommen, ja? Und durch diese Prozessualität. Und genau in diesem Moment, was auch eben ein Moment der Distanz ist zum ästhetischen Objekt, dort würde ich so etwas wie die Aura der Kunst durchaus lokalisieren. Und auch in diesem Sinne kann auch Film ein auratisches Objekt sein. Ja? Und Benjamin hat ja im Kunstwerkaufsatz, insofern ist es natürlich gegen Benjamin, im Kunstwerkaufsatz gesagt, dass der Film sagen, die Erfindung ist, die aufräumt sozusagen dem Auerbegriff. Ja.
Ja. Vielleicht kommen wir jetzt mehr, was wir noch nicht besprochen haben, tatsächlich den dritten Teil, die Ortsspezifik. Da beziehst du dich ja sehr stark auf Heideggers Verständnis von Raum in dem Aufsatz der Ursprung des Kunstwerks, auf das, was Heidegger, wie Heidegger sozusagen ein Bild van Goghs, die Paar Schuhe, das Zeug sozusagen beschreibt, die Welt und die Erde einer Bäuerin, und eigentlich ist es ja doch nur dann der Holzweg, auf dem man sich da befindet, sozusagen. Was ist die Ortsspezifik? Welche Rolle spielt die sozusagen für die installative Kunst?
Also ich kann das natürlich mit dem Heidegger jetzt nicht so stehen lassen. Also die Kritik an seiner Interpretation dieses Van Gogh-Beispiels finde ich sozusagen der Aufhänger, um Heidegger in einer bestimmten Weise interessant zu machen. Und zwar gerade in Bezug auf das, was man so ortsspezifische Kunst nennt. Und ortsspezifische Kunst sollte man vielleicht auch noch kurz erklären, ist eben eine Kunst, die dezidiert auf ihren je konkreten auf die je konkrete Ausstellungssituation sich bezieht und die sozusagen in die Form mit integriert. Ja? Und zwar nicht nur in diesem buchstäblich räumlichen Sinne, sondern auch im übertragenen Sinne. Also so etwas wie institutionskritische Kunst würde dort auch reinfallen. Also der Galerienraum wird thematisiert in seiner konkreten Galerienraumhaftigkeit, aber auch im Sinne des Umstands, dass dort mit Kunst gehandelt wird. Ja? Mhm. Und zugleich, also in den Frühformen ortsspezifischer Kunst, handelt es sich um eine Kunst, die eigentlich aus einer Kritik an der Warenhaftigkeit von Kunst entstanden ist. Also man hat sich vorgestellt, dass Kunstobjekte, die eben als Kontext unabhängig galten, eben ohne Mühe von Ausstellungssituationen in Ausstellungssituationen wandern können und von dort vor allen Dingen in die Interieurs der Sammler, gegen so eine Form sozusagen der buchstäblichen Zirkulation von Kunst hat sich ortsspezifische Kunst zunächst mal, also ist sie entstanden, gewandt, dadurch, dass sie eben Objekte produziert haben, die nicht, also die sozusagen sich buchstäblich gebunden haben an den jeweiligen Ausstellungsort. Also Sarah zum Beispiel hat so geschmolzenes Blei gegossen in die Ecke zwischen Wand und Boden in einer in einem Raum von Leo Castelli in New York, und sozusagen dieses Werk zu transportieren oder so hätte bedeutet, das Werk zu zerstören. Ja, in diesem erstmal buchstäblichen Sinne, das war sozusagen die erste Generation ortsspezifischer Kunst. Die zweite ist nicht mehr sozusagen, bindet sich nicht mehr in dem Sinne buchstäblich an den Ort, dass man das Werk überhaupt nicht mehr von einem Ort zum anderen nehmen kann, sondern hat aber behalten diese Sensibilität für den je konkreten Kontext. Ja, insofern würde ich auch dort von, also ähnlich eigentlich wie bei der Thematik der Intermedialität, von der wir vorher gesprochen haben, von einem Zugewinn an Reflexivität sprechen, dass es ein erhöhtes Bewusstsein der Künstler darüber gibt, dass der Kontext einer Arbeit diese Arbeit mit konstituiert. Ja? Man kann auch sagen, dass zum Beispiel, also dass eben der Kontext ins ästhetische Phänomen selber fällt. Also zum Beispiel Curatorial Studies-Programme und so weiter, all diese Phänomene, auch der Figur des Kurators und so, würde ich als Zeichen auch oder als Symptome lesen für diesen Anstieg an Reflexivität in Bezug auf dieses Moment. Durchaus auch mit diesen neuen Konfliktzonen, die entstehen zwischen Künstlern, die selber sozusagen diese Kontextsensibilität haben, und den Kuratoren, die andere Vorstellungen haben von dem Arrangement einer bestimmten Arbeit im Raum. All das finde ich eben interessant, warum jetzt Heidegger. Heidegger hat eben einen ganz interessanten Aufsatz geschrieben, also sehr kurzen, der so Haiku-artig sich eigentlich liest, der heißt Die Kunst und der Raum, in dem er was ganz Interessantes beschreibt, nämlich dass jeweilige Objekte, er spricht von Plastiken, also dieser Aufsatz ist Chili da gewidmet, interessanterweise. Also er spricht natürlich nicht von Installationen, sondern eben von Plastiken, die in einer bestimmten Weise mit ihrer Umgebung korrespondieren und die allererst sozusagen freigeben. Ja? Einräumen nennt er das. Ja? Also die Kunst, Objekte räumen Raum ein. Das ist sehr heideggerische Formulierung. Was aber gemeint ist, dass eben die Umgebung einer bestimmten Arbeit potenziell zum ästhetischen Material wird. Ja? Selber sozusagen signifikant in Bezug auf dieses ästhetische Objekt.
Das sind also Begriffe wie das Einräumen, das Einrichten, dass die Einrichtung, die Einräumung, der Gegenzug, das Zulassen von offenen, die Einrichtung von welthaften Verweisungszusammenhängen, der Ursprung des Kunstwerks, das den Namen Erde trägt und so weiter. Das sind natürlich dann auch tatsächlich sehr starke Begriffe, also die man tatsächlich auf das Einräumen, Einrichten auch von Ausstellungsräumen beziehen kann. Von daher ist der Bezug zu Heidegger, denke ich, da tatsächlich sehr
interessant. Ich meine, interessant ist zweierlei, also vielleicht noch ein bisschen mehr dazu zu sagen bei Heidegger. Der hat ja auch verschiedene Texte geschrieben zum Raum, die also nicht spezifisch den ästhetischen Raum meint, sondern eigentlich eher sozusagen phänomenologischen Raumbegriff im Blick haben. Bauen, Wohnen, Denken zum Beispiel ist da eine wichtige Adresse und bestimmte Paragraphen aus Sein und Zeit auch, in denen es darum geht, eigentlich ein ontologisches Primat sozusagen des lebensweltlich erschlossenen Raumes zu haben vor so einem naturwissenschaftlichen Raumbegriff, ja, so einem physikalisch-mathematischen Raumbegriff. Man ja immer denkt, das ist sozusagen der objektive Raum, und dann kommen sozusagen die Subjekte und laden diesen objektiven Raum der mathematischen Physik sozusagen auf mit Bedeutung. Und Heidegger sagt, es ist der umgekehrte Fall. Primär ist uns der Raum sozusagen lebensweltlich erschlossen, durch bestimmte Praktiken erschlossen. was weiß ich, bei ihm dann immer mit den sehr einfachen Beispielen, also dadurch, dass der Hammer an einer bestimmten Stelle hängt, die Schuhe an einem bestimmten Ort stellen. In dieser Weise ist uns Raum erstmal gegeben, also als ein konstitutiv von Bedeutung durchzogener Raum. Und erst im zweiten Schritt können wir sozusagen von diesem Raum abstrahieren im Sinne der mathematischen Physik. Interessant ist eben, dass er dann so an dieser Stelle, also in diesem basalen phänomenologischen Sinne, eben auch schon von der erschließenden oder raumerschließenden Funktion der Architektur spricht. Also sein Beispiel im Bauen, Wohnen, Denken ist eine Brücke, wo er sagt, also von der Brücke her erschließt sich Raum. Ja? Und es gibt also sozusagen Orte nur in dem Moment, wo wir diese Orte besetzen mit einer bestimmten Praxis. Ja? Und von dort her ergibt sich Raum. Was ist nun der Unterschied? Das ist ein Unterschied, den Heidegger nicht so stark macht wie ich. Der Unterschied zwischen diesem basalen phänomenologischen Raumverständnis und dem, was dann ich ästhetischen Raum nennen würde. Und da gibt es aber für diesen stärkeren Begriff des Ästhetischen bei Heidegger durchaus interessante Anhaltspunkte, eben in diesem Text Die Kunst und der Raum, aber auch in Der Ursprung des Kunstwerkes. Nämlich, dass anders als bei den Beispielen für unser Raumverhältnis in Sein und Zeit, wo er sagt, eigentlich ist die Gegend oder der Raum, also die Umgebung, uns normalerweise vertraut, unauffällig vertraut, sagt er. Ja? Und im ästhetischen Raum tritt, und dafür gibt er ganz interessante Beschreibungen, tritt eigentlich der Raum als Raum gerade hervor. Also das Gegenteil von unauffällig vertraut, sondern er tritt sozusagen als, wenn man so will, unheimlicher Raum in Erscheinung. Das heißt, die Kunst durch ihr spezifisches Verhältnis des Einrichtens und auch wieder immer wieder sozusagen sich Entstellens versetzt uns eigentlich immer wieder an diesen Ort zurück, an dem ursprünglich sich die Umgegend erschließt. Ja? Und das ist ein interessantes Moment, dass eigentlich durch Kunst Raum erst als solcher hervortritt, statt eben in einer unauffälligen Vertrautheit des Alltagsraums sozusagen zu verschwinden. Und das wiederum ist für ortsspezifische Kunst natürlich relevant, denke ich.
Ja, also wobei, um da nochmal, Richard Serra ist dann derjenige, der sozusagen Anti-Environments etablieren will, und dazu meinst du dann, dass der ästhetisch eingeräumte Raum dann immer gegen die signifikanten Zusammenhänge, die durch die jeweilige künstlerische Intervention eingerichtet werden, entsteht, wiewohl die ästhetische Erfahrung immer auch im Wiedererkennen von Bedeutungszusammenhängen dann besteht, zieht sich der Raum, sofern er im Zusammenhang mit der künstlerischen Arbeit ästhetisch erfahren wird, immer wieder konstitutiv vor solchen Erschließungen zurück. Und in diesem Sinne, also um das jetzt nochmal abzukürzen, könnte man sagen, sagst du sozusagen, ist das Kunstwerk konstitutiv ortlos. Ortsspezifische Kunst ist sie diesem Begriff dann, ist sie diesen Begriff, den von Kunst wert, muss mit der strukturellen Ortlosigkeit von Kunst zusammengedacht werden. Dies gilt, wie du dann sozusagen noch in Bezug auf Institutionskritik darstellst, auch mit Bezug auf jene installativen Arbeiten, die den Raum, in dem sie installiert sind, nicht nur als einen von bestimmten Bedeutungen durchzogenen reflektieren, sondern die zugleich auch an sich selbst eine extern soziologische Perspektive auf den Ort von Kunst eröffnet. Da wäre tatsächlich dann ein möglicher Übergang jetzt, um diese Frage nochmal danach zu stellen, was dann Partizipation heißt, wenn man sich wie hier jetzt zum Beispiel an einem Ort befindet, der als soziale Choreografie gilt innerhalb eines Theaterraums, eines öffentlichen Raums, der sozusagen eine andere Form der Reflexivität schon ermöglicht, indem wie vielleicht Partizipation gedacht werden könnte.
Ich meine, ich glaube, das ist in der Kurze jetzt nicht klar geworden, warum jetzt ortsspezifisch was mit Ortlosigkeit zu tun hat. Also was ich damit meine, ist eben das, was ich an verschiedenen Beispielen schon ein bisschen versucht habe, deutlich zu machen, ist Ortlosigkeit quasi polemischer Begriff, um das Moment zu bezeichnen, was immer wieder auch gegen bestimmte Sinnzusammenhänge anarbeitet. Und dieses Gegen, also dass es immer zwei Züge haben muss, also sowohl Sinn provozieren muss, als auch immer Sinn wieder unterlaufen muss, was sozusagen überhaupt die Prozessualität der ästhetischen Erfahrung eben in diesem Hin und Her zwischen Form und Inhalt, Material und Bedeutung überhaupt in Gang setzt. Also diese Gegenzügigkeit spielt in aller ästhetischen Erfahrung immer eine Rolle. Wenn man das jetzt beschreibt in Terms von Raum, dann heißt das, zum einen scheinen sich die Elemente einer Installation zu einer lesbaren Szene beispielsweise zu gruppieren. Im nächsten Moment entstellen die sich aber wieder und lösen sich in einzelne Elemente auf, so wie ich es bei Kabakov beschrieben habe. Ja? Und dieses zweite Moment meine ich hier sozusagen polemisch mit diesem Ortlosigkeitsmoment, mit dem gerade eine Kunst meines Erachtens zusammengedacht werden muss, die institutionskritisch und ortsspezifisch ist. Also es reicht nicht aus, also um diese Phänomene und ihre Funktionsweise zu verstehen, reicht es nicht aus, sozusagen nachzuerzählen, was damit kritisch intendiert ist, sondern man muss eben sehen, wie diese Arbeiten funktionieren. Das führt uns jetzt so langsam sozusagen auf diese Kunst- und Politik-Frage. Da geht es mir darum, gerade politisch engagierte Kunst ästhetisch auch ernst zu nehmen. Ja, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie diese festgefahrene Formalismus-Inhaltismus Dichotomie erneut zu befeuern, indem ich mich jetzt irgendwie auf die Formalismus Ecke stelle, sondern eigentlich versuche ich zu zeigen, wie das Form-Inhalt-Verhältnis in dem ist, was ich ästhetische Erfahrung nenne, nämlich in einer bestimmten Weise unter Spannung dynamisiert, also sozusagen ist ein entselbstverständlichender Vollzug von Verstehensmomenten. Also die Frage ist nicht, ich will nicht bestreiten, dass Gehalte eine Rolle spielen, das ist evident und das hat eine bestimmte wichtige Funktion, auf die wir gleich noch vielleicht kommen sollten in der zeitgenössischen Kunst, sondern wie diese Gehalte eine Rolle spielen. Und das führt auf eine Differenz sozusagen des Ästhetischen, die mir in den gegenwärtigen Debatten doch etwas verloren gegangen zu sein scheint, wenn man sozusagen über zeitgenössische Kunst nunmehr in Terms von politischer Philosophie zum Beispiel spricht. Ja? Also und gar keinen Unterschied mehr macht, also so wie es ja auch so ein bisschen war auf der letzten Documenta, wo man diesen Berg von Texten hatte zu allen sozusagen Heavy-Problemen der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie. Mhm. Und dann sozusagen gab es die Plattform 5, die Kunst, und niemand hatte irgendwie noch einen Begriff dafür, was denn sozusagen die Plattformen 1 bis 4 waren es, glaube ich, nicht? Also diese Symposien unterscheidet von der Ausstellung. Und man hat immer sozusagen gegen diesen modernistischen Autonomiebegriff gewettert, der sei sozusagen formalistisch und würde von den Kontexten absehen, und jetzt käme eben eine Kunst, die eben nicht mehr autonom wäre, und die und man wiederholte im Grunde eine Plattitüde, die die Modernisten auch schon alle gesehen hat, nämlich dass Kunst irgendwie Teil der Gesellschaft ist, aus der sie stammt. Darauf reduzierte sich sozusagen das, was man zur Kunst zu sagen hat. Und ich glaube, man muss irgendwie beschreiben, in welcher Weise, denn eben anders als zum Beispiel in einem theoretischen Text oder in einer politischen Kommunikation, Gehalte eine Rolle spielen, wenn wir es mit Kunst zu tun haben. Und ich würde eben sagen, dass das eben in einen Prozess, dass diese Gehalte in einen Prozess eingehen, den ich eben unter anderem selbstreflexiv nenne, wo diese Gehalte im Grunde ihre Selbstverständlichkeit oder ihre Evidenz verlieren. Also im Grunde ein Moment der reflexiven Unterbrechung von Verstehensprozessen. Und darin würde ich durchaus ein politisches Potenzial sehen, aber eins, was nicht unmittelbar, weder unmittelbar in eine irgendwie theoretische Erkenntnis übersetzbar ist, noch unmittelbar in politisches Handeln sich übersetzt. Ja? Also in diesem Sinne wäre es natürlich ein sehr gebrochenes irgendwie politisches Moment, aber eins, dem ich durchaus Potenzial zusprechen würde. Und ich meine, die komplexeren künstlerischen Arbeiten gehen ja nun in der Tat auch nicht auf in irgendwie soziologischen Statistiken über irgendwie Museumsbesucher oder in irgendwelchen Thesen über Geschlechterdifferenz und so weiter, sondern die haben eben, also quasi die Form verselbstständigt sich immer ein Stück weit gegenüber den Gehalten, aber statt sozusagen in sozusagen so einem puritanischen Missverständnis von Kunst andauernd sich zu verteidigen oder zu entschuldigen dafür, dass dem so ist in der Kunst, denke ich, sollte man genau diese Eigenlogik des Ästhetischen ernst nehmen. Ja?
Also da wäre tatsächlich die Frage des Aufmerksamkeitspotenzials, dass der Betrachter dann tatsächlich hat im Verhältnis dann zu dem, wie diese Großausstellungen funktionieren. Und da wäre tatsächlich noch dann ein weiterer Bezug zu der Biennale in Venedig, Dictatorship of the Viewer, inwiefern. Und da wäre tatsächlich die Frage, ob wenn man eben, ob es einen Unterschied macht, ob man einen partizipativen Begriff hat, eben einer demokratischen Öffentlichkeit, wie man diesen auch anhand von Deweys Versuch sehen könnte, wie man eben diese Kunst, also auch Natur wieder zu einem Teil menschlicher Erfahrung, also die sozusagen Teil menschlicher Erfahrung gewesen sind, wie man diese wiederum in das alltägliche Leben holt, also eigentlich raus aus dem Museum sozusagen und dann zeigen, wie Kunst eben auch eine Form der kooperativen Praxis ist, also das eben als ein Teil, dass man Kunst beispielartig nutzen könnte oder sieht, wenn es kooperative Praktiken sind, die sich auch innerhalb von aktuellen Kunstpraktiken zeigen, was das wiederum zu tun hat mit einem Verständnis von partizipativer Öffentlichkeit. Also das als ein Modell im Verhältnis dann zu dem, was man bei dieser Fragestellung des Dictatorship of the Viewer vielleicht nicht eingelöst gesehen hat, dass die Rolle des aktiveren Betrachters da eigentlich auch nicht mehr aufgrund der Masse und aufgrund der Überforderung eigentlich des Betrachters die Bedingung der Reflexivität als auch der Selbstreflexivität der Partizipierenden eigentlich aufgehoben ist. Also wie wäre da eigentlich eine aktuelle Kunstkritik? Welche Bedingungen findet da eine aktuelle Kunstkritik, wenn man diese aktive Rolle des Betrachters sieht im Verhältnis zu dem, was Partizipation meinen könnte, wenn man sich soziale Zusammenhänge anschaut, wenn man sich anschaut, wie sozusagen etwas, das Objekt ist, sozusagen auch wieder zurückgeführt wird auf diese Form der menschlichen Erfahrung, also der allgemeinen menschlichen Erfahrung, der generellen.
Also ich meine, ein kurzer Kommentar ist natürlich, die Rede von der Diktatur des Betrachters ist natürlich nicht zu Unrecht sozusagen der Albtraum der modernen Kunsttheorie und Ästhetik. Ne? Das ist der Albtraum, dass die Objekte einfach sich den jeweiligen Subjekten ausliefern, die sie beherrschen, ja? Die Diktatur des Betrachters. So verstehe ich ästhetische Erfahrung gerade nicht, auch wenn ich sage, ästhetische Erfahrung ist konstitutiv. Es gibt sozusagen Kunst gar nicht jenseits der Erfahrung des Betrachters, aber diese Erfahrungsstruktur ist eine, die eben nicht allein im Subjekt liegt, sondern ein bestimmter Prozess zwischen Subjekt und Objekt, der auch im Übrigen nicht gänzlich in der Kontrolle der jeweiligen Betrachter liegt. Also da kommen durchaus so psychoanalytische Kategorien spielen da eine Rolle, also dass die Objekte zum Teil eigentlich zurückzublicken scheinen. Ja? Was wir sehen, blickt uns an, heißt ein sehr schönes Buch von Georges Didi Übermann. Mhm. Der solche Prozesse beschreibt. Und im Grunde ist das auch in der Theorie der ästhetischen Erfahrung, also ich beziehe mich ja da auch auf eine ganze Reihe von Theorien vor mir, ja, also bei Rüdiger Bubner, der beschreibt sozusagen das Moment des ästhetischen Scheins als das sogenannte selbstständig gewordene Unselbstständige in diesem Prozess, ja, also sozusagen etwas scheint mir an einem, oder das Objekt scheint mir mit einem bestimmten Bedeutungszusammenhang entgegenzutreten, der weder einfach objektiv dort abzulesen ist, noch habe ich ihn sozusagen intentional hineingelesen. Also nur um sozusagen ein paar Stichworte vielleicht zu nennen, dass eben dieser Prozess zwischen Subjekt und Objekt einer ist, der eben nicht alleine im Subjekt stattfindet, das dann sich irgendwie die Objekte macht, wie in der Diktatur des Betrachters, sondern ein Prozess, der beide Entitäten, also Subjekt und Objekt, gleichermaßen und gleich ursprünglich umgreift. Diese Struktur wiederum ist eine, die konstitutiv individuell ist, also die sozusagen nichts mehr, also zunächst mal gar nichts mit Kollektivität zu tun hat, was, glaube ich, interessant ist in Bezug auf deine Frage nach der Partizipation später, sondern es ist erstmal eine individuelle Erfahrung, aber eine, die gerade vis-à-vis sozusagen der zeitgenössischen Kunst sehr oft eine Erfahrung der Selbstreflexion auch auf die gesellschaftliche Situiertheit der jeweiligen Individuen ist. Ja? Also was die zeitgenössische Kunst ja macht, und das ist eine weitere wichtige Frontstellung gegen den modernistischen Diskurs, ist dezidiert ihr Publikum zu teilen. Ja? Also indem die sozusagen klar identitätspolitische Issues aufgegriffen haben, teilen die natürlich ihr Publikum entlang der Linien von Gender, Class und so weiter. Ja? Und in dieser sozusagen Teilung liegt nicht einfach nur eine politische Parteinahme, sondern auch, und das wird, glaube ich, deutlich, wenn man diesen Schritt eben vor dem Hintergrund des modernistischen Diskurses nochmal hält. Es hat auch eine ästhetische Pointe, nämlich was wir da daraus lernen, ist nicht so sehr etwas, was wir auch aus Theorie vielleicht viel besser lernen können, etwas über die gesellschaftliche Verfasstheit von Subjekten, sondern etwas über die Verfasstheit ästhetischer Subjektivität, nämlich dass sie in dieser bestimmten Weise auch eine Reflexion auf die individuelle, gesellschaftliche, konkrete Situiertheit der Subjekte meint. Und das ist was ganz anderes als das, was sich der moderne Diskurs vorgestellt hat. Also da beziehe ich mich vornehmlich auf Adorno, weil der das am deutlichsten eigentlich gemacht hat, spielt aber bei Cavell zum Beispiel auch eine Rolle, nämlich dass wir in der ästhetischen Erfahrung eigentlich unsere je empirische Subjektivität transzendieren, ja? Aufheben in einer bestimmten Idealvorstellung von Subjektivität, die sozusagen eine sozusagen zur Ethik befreite Subjektivität ist. Also dieses ethische Verständnis ästhetischer Erfahrung gibt es bei Adorno auch. Und das hängt immer zusammen mit eigentlich einer Transzendierungsbewegung von den jeweils empirischen Subjekten. Was sozusagen an zeitgenössischer Kunst passiert, ist genau das Gegenteil. Die wird nicht transzendiert, sondern reflektiert. Die empirische Subjektivität der jeweiligen Betrachter. So, jetzt kann man sagen, okay, das ist ein Modell, wo alles sozusagen an der Erfahrung individueller Subjekte hängt, und was ist dann eigentlich mit der Kollektivität und dem Politischen, und ist das nicht eine Entschärfung im Grunde des politischen Anspruchs dieser Arbeiten, wenn man das sozusagen alles an die Erfahrung einzelner Subjekte koppelt. Und an dieser Stelle kommt noch einmal eben diese implizite Bezogenheit der ästhetischen Erfahrung auf den öffentlichen kunstkritischen Diskurs hinein. Also in dem Sinne, dass, wenn es so ist, wie ich die ganze Zeit behaupte, dass es sei, eben in der Tradition dieser nachkantischen Formulierung ästhetischer Erfahrung, also dass das Objekt sich oder das Kunst sich nur herstellt in dieser Prozessualität, dieser ästhetischen Erfahrung, indem sich das Objekt immer wieder auch entzieht, also wesentlich unverfügbar ist, dann muss es sozusagen eine Verzeichnung dieser Erfahrung geben im ästhetischen Diskurs. Ja? Also wenn wir nicht mehr in den Objekten selber objektiv lokalisieren können, was es zur Kunst macht, dann ist sozusagen damit sich sozusagen zeigen, dass die Ästhetizität dieser Objekte zeigen kann, braucht man sozusagen den ästhetischen Diskurs. Ja? Und wenn es weiterhin so ist, dass eben individuelle Erfahrungen sich im ästhetischen Diskurs irgendwie markieren müssen und zudem wir es mit einer Kunst zu tun haben, die das Publikum polarisiert, dann haben wir zwar auch ein ästhetisches Wir, ja, weil in diesen kunstkritischen Urteilen haben wir auch den Anspruch darauf, das ist eine erkanntische Figur, auf Allgemeinheit, aber dieses Wir wird ein umstrittenes sein. Und das wiederum ist, glaube ich, sehr wichtig auch für ein demokratisches Verständnis des ästhetischen Diskurses. Ja. Also dieses Streitmoment, was eingetragen wird in die Vorstellung von dem von Gemeinschaft, die implizit sozusagen im kunstkritischen Urteil mitspielt. Ja.
Was bedeutet das jetzt nochmal in Bezug auf die politischen Gehalte? Also man müsste dann, und das wäre die Aufgabe der Kunstkritik, tatsächlich nachweisen, zeigen können, wo sozusagen bestimmte Negationen jeweils stattfindet in Bezug darauf, was dann einzelne Arbeiten zum Beispiel ausmacht. Wäre das eine Form des Vorgehens, kunstkritischen Vorgehens?
Auch um das habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht richtig verstanden, muss mir nochmal erklären.
Die politischen Gehalte, wie sie sich weiter hinherstellen sollen. Also die Frage wäre tatsächlich, wie kann man, wenn jetzt Arbeiten, wie sie auf der Documenta gezeigt werden, kaum noch wahrnehmbar sind, aufgrund des politischen Diskurs Überfrachtung eigentlich des Vorfelds. Wie ist es dann tatsächlich möglich, mit welcher Methode sozusagen noch die politischen Gehalte herauszustellen? Und da wäre auch vielleicht doch noch eine Frage wichtig, wie ist dein Interesse an der Kunst zustande gekommen? Wodurch?
Ich mache wiederum die erste Frage zuerst. Also ich würde überhaupt nicht von politischer Diskursüberfrachtung reden, also wie das im Moment so backlashmäßig extrem gemacht wird. Also an der Berlin-Biennale konnte man das jetzt gerade sehen. Also das Feuilleton, das Bürgerliche hat offensichtlich genug wie es nicht müde wird, zu sagen, von so einer Kunst, in der zu viel Frauen und zu viel Dritte Welt irgendwie vorkommen und zu viel Theorie und kopflastig und so weiter. Es müsste dringend mal wieder sinnliche Kunst her, wo sozusagen ein öder sozusagen Polarität wieder aufgemacht wird zwischen also Theorie auf der einen Seite und Diskurs auf der einen Seite und ja, dem vermeintlich Sinnlichen auf der anderen, wo es dann auch eine falsche Identifikation wiederum, ist auch schon sehr alt, gibt, des Ästhetischen mit dem Formalen. Also man müsste wieder richtig Kunst haben, heißt dann irgendwie Kunst, die irgendwie gut aussieht. Erstmal finde ich, dass viele, gerade politisch engagierte Kunst, extrem gut aussieht, also die gute. Worum es mir nur geht, ist, dass man eben anders als es in dem Selbstverständnis zum Teil der, würde man eher sagen, der Kuratoren, also bestimmte Künstler würde ich da gar nicht drunter fassen wollen, dass es eine bestimmte Reduktion gibt der jeweiligen Arbeiten auf Gehalte. Also man ist, glaube ich, auch nicht zu Unrecht in der Hinsicht ein bisschen überdrüssig geworden gegenüber so Themenausstellungen, die so Polit-Schlagwörter haben und wo dann sich die unterschiedlichsten Arbeiten, auch von sehr unterschiedlicher Qualität, oft unter einem Schlagwort versammeln und alle irgendwie so tautologisch immer sozusagen eigentlich nichts anderes bedeuten mehr oder dazu tendieren, nichts anderes zu bedeuten als eben dieses Schlagwort, was auch sozusagen in sich nicht wirklich viel Kraft hat. Also so, dass man sagen kann, es tut der Kunst nicht gut und es tut eigentlich dem Diskurs auch nicht sonderlich gut, weil es sozusagen sich auf so einen Common Sense irgendwie runterschnurrt. Ja. Und dagegen nochmal bin ich dafür, dass man eben sieht, wie das Form-Inhalt-Verhältnis in der zeitgenössischen Kunst ist, also in welcher Weise die Gehalte, die dort irgendwie aufgespannt werden, ja, in einem, ich würde aber immer sagen, konstitutiv offenen Horizont, dass man sieht, in welcher Weise nochmal wir mit Inhalten umgehen, wenn wir es mit Kunst zu tun haben. Eben in anderer Weise, als wenn wir mit Theorie umgehen.
Da wäre dann tatsächlich noch der Bezug auch wiederum, da wir uns hier im Bockenheimer Depot befinden und die Utopia Station hier auch Station gemacht hat in im Bockenheimer Depot. Und die Frage ist tatsächlich, und damit endest du sozusagen in dem Buch Ästhetik der Installation, gegenüber der modernistischen Idee, der zufolge die Kunst als Ort der Utopie einer vermeintlich total gewordenen instrumentellen Vernunft unvermittelt gegenübersteht, weist gerade die an politischen Utopien interessierte Kunst der Installation über sich hinaus auf die Sphären der moralisch-praktischen und der theoretisch-wissenschaftlichen Vernunft, in denen allein eine solche sich konkretisieren könnte. In der engagierten Kunst unserer Zeit bewahrt sich damit weniger die abstrakte Utopie einer versöhnten Menschheit, denn das aufgeklärte Bewusstsein dafür, dass es für deren Verwirklichung mehr brauchte als Kunst und Kunsterfahrung. Da nochmal, um auf aktuelle kuratorische Projekte zu sprechen zu kommen, was sind denn dann tatsächlich die Utopien, die über etwas hinausweisen, wenn sie mehr sein sollen als kuratorische Praktiken? Was zeigt sozusagen die engagierte Kunst im Verhältnis zu dem Unterstützen eines dann reflexiven Prozesses im Betrachter? Also da ist so etwas wie die Autonomieerfahrung und der Autonomiebegriff, der sich im Kunstwerk zeigt, dann immer noch eine der Utopien, an die an der man sich orientieren kann. Das ist die Frage, ob du jetzt was tatsächlich zur Utopia Station sagen willst und die Frage des eigenen Interesses an der Kunst.
Ja, also mir ging es ja eigentlich darum zu sagen, dass sozusagen in der Kunst Gehalte eben auf diese spezifische Weise eine Rolle spielen und dass es eine bestimmte Differenz tatsächlich gibt. In diesem Sinne spreche ich ja auch von ästhetischer Autonomie, also eine Differenz des Ästhetischen zu den Sphären der praktischen und der theoretischen Vernunft. In dieser Struktur der Erfahrung, also nicht mehr im Objekt, sondern in der Struktur unseres Verhältnisses zu den Objekten, lokalisiere ich in dieser nachkantischen Tradition ästhetische, also von Theorien der ästhetischen Erfahrung, die Autonomie des Ästhetischen. Ja? Und in diesem Sinne, wenn nun aber ständig sozusagen Gehalte, auch politische Gehalte, man sogar sagen kann, dass ästhetische Erfahrung erst dann eine bestimmte Intensität gewinnt, wenn die Gehalte, die dort sozusagen im ästhetischen Spiel zersetzt werden oder ihre Evidenz verlieren oder immer wieder sozusagen neu angesetzt werden müssen in diesem experimentellen Verhältnis zum Objekt, wenn diese Gehalte für das betrachtende Subjekt irgendwie eine Rolle spielen. Ja? Also wenn die Gewicht haben und nicht irgendwie bloß eine Spielerei sind, sondern wenn es darum da auch um was geht. Ja? Erst dann gewinnt natürlich auch dieses unterbrechende, reflexive Moment der ästhetischen Erfahrung eine gewisse Intensität und ein gewisses Gewicht durch so eine Form von Welthaltigkeit. Ja? Aber ich glaube, dass es gerade weil solche Gehalte dort eine Rolle spielen, kein Zufall ist natürlich, dass in der Kunstkritik andauernd Bezug genommen wird auf politische Philosophie zum Beispiel, auf bestimmte aktivistische Diskurse. Aber dass eben das eine nicht einfach in das andere übersetzbar ist. Ja? In diesem Sinne glaube ich, dass der ästhetische Diskurs auch immer wieder der Perspektivierung von außerästhetischen oder durchsetzt ist eigentlich von außerästhetischen Diskursen und somit sozusagen die Eigenlogik des Ästhetischen auch über sich hinausweist. Ja? So ist dieser Schlussabsatz gemeint.
Ja, in dem Sinne meinst du auch, dass der Anspruch installativer Kunst auf Öffentlichkeit zugleich ein Anspruch ist an eine demokratische Öffentlichkeit, in der die Idee, Kunst sei für alle, nicht mehr als bürgerliche Selbstverständigungsfloskel stillgestellt wäre. In diesem Sinne mag im Fortschritt ein ästhetischer, den ich in diesem Buch für einige Züge installativer Kunst geltend gemacht habe, zugleich auch ein Beitrag zur politischen Aufklärung stecken. Kunst wirkt, wenn überhaupt, nicht deshalb in die Gesellschaft zurück, weil in ihrer Erfahrung sich etwas wie ein Gesamtsubjekt konstituierte, sondern deshalb, weil sie die Subjekte potenziell mit der gesellschaftlichen Schicht an sich selbst konfrontiert. Also in dem Sinne, die Frage der kollektiven Identitäten zu stellen, die sich auch in ihrem Wandel, in dem wie sich gerade kollektive Identitäten neu konstituieren können durch die Erfahrung, also durch die Erfahrung zum Beispiel durch die Veränderung eigentlich einer kulturellen Erfahrung, also da wäre eben das Beispiel Waves dann nochmal interessant, stellt sich ja tatsächlich dann die Frage, inwiefern eben das um eben diese Veränderung kollektiver Identitäten auch wahrzunehmen, diese Frage der Partizipation an demokratischen Öffentlichkeiten sozusagen thematisiert werden müsste, also als politischer Gehalt sozusagen nicht ausgeschlossen werden kann, indem wie wir uns mit Kunst auseinandersetzen, wenn Kunst tatsächlich diese Bedingungen erfüllt, an kollektiven Identitäten mitzuwirken, aufgrund des kooperativen Charakters eigentlich auch dann möglicherweise installativer Kunst oder dann der kooperativen Praktiken, wie man sie an Beispielen wie Utopia Station oder an dann sehen könnte.
Ja, wie ich schon sagte, also ich glaube, dass installative Kunst eben genau das Gegenteil macht. Sie stellt eben gerade nicht irgendwie so etwas her oder geht nicht mehr davon aus, dass ich sozusagen der Konfrontation mit den jeweiligen Werken irgendwie so etwas wie eine universale, für alle gleichermaßen sich vollziehende Erfahrung herstellt, sondern teilt ihr Publikum, ja, polarisiert. Und das wiederum, glaube ich, hat einen Effekt für eine Demokratisierung des ästhetischen Diskurses selber, der natürlich irgendwie politisch aufgeladen ist. Ja? Also es spielt eine Rolle, die jeweilige Situiertheit der Produzenten, ja, und es spielt eine Rolle, die jeweilige gesellschaftliche Situiertheit der Rezipienten. Und in dieser Konfrontation, also wie gesagt, installative Kunst ist eine, die, wie ich das vorhin versucht habe zu erläutern, also am Beispiel dieser ortsspezifischen Kunst, ist eine, die sich eben nicht mehr als einzelnes Objekt, irgendwie in sich geschlossenes organisches Kunstwerk versteht, sondern eben selber quasi das Werk ist, die Ausstellung. Und damit schon der Form nach stellt sie einen bestimmten Anspruch auf Öffentlichkeit. Ja? Es ist sozusagen eine Kunst, die nicht mehr funktioniert im Privatraum, sondern eine, die wesentlich selber Ausstellung ist. Ja? Und damit hat sie sozusagen schon der Form nach einen bestimmten Anspruch auf Öffentlichkeit. Und im Inhalt nach unterläuft sie diesen Anspruch immer wieder durch ihre Polarisierung dieser Öffentlichkeit. Und beides zugleich halte ich sozusagen für eine extreme Demokratisierung eigentlich. Des ästhetischen Diskurses. Einerseits Anspruch auf Öffentlichkeit und zudem die Thematisierung auf die Ausschlussmechanismen, die diese Öffentlichkeit sozusagen durchziehen. Ja?
Okay, dann würde ich sagen, Vielen Dank für das Gespräch. Und Ästhetik der Installation ist jetzt 2003 bei SOKAMP erschienen und ich denke, ermöglicht tatsächlich auch einen sehr guten Einstieg in installative Kunst und die den Autonomiebegriff sozusagen der Kunst erneut in die Diskussion zu bringen. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, das war jetzt das Gespräch mit Juliane Rebentisch zum Ende der Gespräche im TAT, zum Ende des TAT, zum Ende einer Institution. Versuchen wir den Anspruch auf Öffentlichkeit, wie es in Werken der zeitgenössischen Kunst zu finden ist, zu übertragen auf aktuelle Arbeiten im Theater. Diese letzten Gespräche von am 30. Mai von 17 bis 19.45 Uhr werden geführt mit Hans Thies Lehmann, Elisabeth Schweger, Udo Kittelmann und dann, je nachdem, welche Künstler sich da noch dort befinden, auch mit einigen Künstlern. Und ja, diese Gespräche gehen dann auch zu Ende. Und für dieses Ende bedanke ich mich jetzt erstmal für das Gespräch. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft.